Die Presse. Ah, so schön kann Natur klingen, vor allem wenn sie intakt ist. Ja, doch genau darüber wird derzeit in Österreich gestritten. Die Rede ist vom eher kompliziert klingenden Renaturierungsgesetz. Oder einfacher formuliert, einem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Das wurde am Montag auf EU-Ebene beschlossen. Die grüne Klimaministerin Leonore Gewessler hat für Österreich zugestimmt. Sehr zum Ärger des Regierungspartners ÖVP. Die Partei ist nämlich der Meinung, Gewessler sei zur Ablehnung verpflichtet gewesen. EU-weit war Österreichs Stimme tatsächlich das Zünglein an der Waage. Hätte die Umweltministerin dagegen gestimmt, dann wäre das Gesetz nicht gekommen. Aber vergessen wir einmal dieses politische Hickhack. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Inhalt des Gesetzes. Was soll mit dem Renaturierungsgesetz geschützt werden? Wieso ist die Landwirtschaft dagegen? Und wieso stehen wir im wunderschönen Österreich vielleicht doch nicht so gut da, wie wir alle glauben? Mein Name ist Eva Winreuter und das ist Was wichtig ist, der tägliche Podcast der Presse. Und bevor ich gleich mit meiner Kollegin Theresa Wirth, eine unserer Umweltexpertinnen, über das Thema spreche, machen wir noch eine kurze Werbepause.
Letzter Aufguss!
Boah, ist das mit dem Klimawandel nicht eh schon heiß genug?
Ja, aber genau darum geht's bei dem Aufguss, ja.
Herzlich willkommen bei Der letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Jeden zweiten Freitag bringen wir Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte.
Der letzte Aufguss.
Reinhören und mitreden.
Und einen Mutmacher bringen wir auch mit.
Yes. Hallo Theresa.
Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
Theresa, mal ganz kurz zusammengefasst und auch in sehr einfachen Worten erklärt. Was steht in diesem Renaturierungsgesetz, über das sich jetzt alle streiten, eigentlich drinnen und was soll es bringen?
Das ist eine große Aufgabe, das runterzubrechen, dieses dicke, fette Gesetz. Ich werde es versuchen. Also prinzipiell geht es darum, dass man die Landes- und Meeresflächen in der EU wieder so herstellt, dass da die Natur sich entfalten kann. Das betrifft eben ja, Seen, Flüsse, Wälder, Moore und so weiter. Da geht es in erster Linie um Naturschutzgebiete vor allem, aber natürlich auch um Agrarflächen oder Wälder, die bewirtschaftet werden.
Mhm. Aber wenn wir uns anschauen, Naturschutzgebiete, stehen die nicht eigentlich eh schon unter Schutz?
Ja, stimmt, das tun sie und sie sollten eigentlich auch in einem Top-Zustand sein. Das ist aber leider nicht so. Also da gibt es sehr viel Nachholbedarf. Auch Österreich hat da einiges noch zu tun. Also das wird ein bisschen vernachlässigt, sagen wir so. Also es gibt da diese eine Zahl, die immer genannt wird, dass 80% dieser Lebensräume in der EU in einem schlechten Zustand sind.
Das heißt, die Biodiversität funktioniert nicht, also es ist keine gute Abmischung zwischen den Pflanzen, es sind nicht alle Tiere da, die da sein sollten oder es ist vielleicht auch irgendwas dominanter.
Ganz genau.
Das erklärt auch, warum wir auch so ein Gesetz in Österreich brauchen, weil man könnte es natürlich einfach sagen, naja, bei uns ist es jetzt eigentlich eh so schön.
Ja, total. Also ich meine, es schaut ja oft schön aus, aber es gibt dann, also in einem ganz einfachen Beispiel kann man sich das gut vorstellen, dass sich da vielleicht doch ein bisschen was zum Schlechten verändert hat. Ich weiß nicht, ob du Auto fährst, aber das erzählen ja viele Autofahrer, dass früher noch vor 10, 15 Jahren, wenn man ein paar Stunden durchs Land gefahren ist, war die Windschutzscheibe voll mit Insekten und dass das jetzt nicht mehr so ist. Das zeigt es ganz gut, worauf es auch ankommt. Also zum Beispiel, dass Insekten weniger werden, die ein wichtiger Teil für das ganze Ökosystem sind.
Mhm, genau, und man selber ja eigentlich denkt, ach schön, weniger Muckerl, aber eigentlich braucht man sie als Nahrung wieder für andere Tiere.
Oder als Bestäuber auch für Agrarflächen, also für die Felder.
Bienensterben ist wahrscheinlich auch ein wichtiges Stichwort. Und was anderes, was mir auch im Zuge der Recherche aufgefallen ist, Flüsse natürlich und Überschwemmungen. Also ich glaube, da geht es ja viel auch darum, dass Flüsse auch wieder meandern dürfen und wieder ein bisschen Platz für Überschwemmungen haben.
Genau, das ist auch ein großer Teil, weil dieses Gesetz spielt ja nicht nur darauf ab, dass die Natur wieder, also dass der Umweltschutz da toll ist, sondern es soll auch darum gehen, dass unsere Landschaftsflächen sich auf die Klimawandelfolgen vorbereiten. Und da sind eben Überschwemmungen ein großer Teil davon. Also wenn du jetzt einen Fluss hast, der rechts und links Betonwände nach oben, wo die nach oben gehen, ist der automatisch viel schneller als ein Fluss, der eben meandern kann, dann vielleicht einen Seitenarm hat. Ja, das soll zu einem gewissen Grad auch wieder hergestellt werden. Das sind natürlich dann Sachen wie dort, wo Kraftwerke für die Stromerzeugung sind, ausgenommen.
Mhm. Dieses Gesetz wird jetzt schon seit mehr als einem Jahr diskutiert und die Landwirtschaft ist vehement dagegen. Was sind denn deren Ängste und was ist auch dran an so Argumenten wie die Landwirte werden enteignet oder, was für viele sehr tragisch klingt, die Ernährungssicherheit ist gefährdet?
Mhm. Ja, dieses Enteignungsargument wird sehr oft genannt. Das rührt ein bisschen daher, dass in einem ersten Entwurf dieses Gesetzes eine bestimmte, also ein Prozentsatz der Agrarflächen quasi verpflichtend wieder der Natur zurückgegeben hätten werden sollen. Das hat man jetzt entkräftet, aber dieses Enteignungsgerücht hat sich stark gehalten, ist aber ein Blödsinn, kann man sagen. Die Ernährungssicherheit ist so was Ähnliches. Also natürlich, die Logik kann man schon verstehen, wenn man sagt, okay, gewisse Flächen, Agrarflächen müssen wieder zurückgegeben werden, darf nichts mehr wachsen, also nichts mehr angebaut werden, dass dann weniger Flächen da sind, um unsere Nahrungsmittel anzubauen. Es ist aber de facto so, dass du ja diese Artenvielfalt und diese intakte Natur brauchst, um überhaupt irgendwas anbauen zu können. Und sagen eigentlich alle Experten, die man fragt, dass dieses Gesetz viel wichtiger ist, um die Ernährungssicherheit sicherzustellen, als gäbe es das gar nicht.
Damit der ökologische Kreislauf oder der biologische Kreislauf intakt bleibt.
Genau.
Wenn das jetzt aber alles nicht stimmt, warum sind dann trotzdem so viele Landwirte dagegen?
Es wird ja immer so dargestellt, dass da alle Landwirte dagegen sind, ist de facto auch nicht so. Aber es ist natürlich verständlich, dass manche Angst haben vor jetzt neuen Verordnungen, vor viel Bürokratie, das auf die Landwirte zukommt, die ja oft wirklich keine Zeit dazu haben. Ja, und die Angst, dass man da Gebiete zurückgeben muss, kann man auch verstehen. Das wird vielleicht Einzelne betreffen, aber es ist ja schon so, dass die EU da auch Entschädigungszahlungen und Förderungen vorgesehen hat.
Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, es wird einzelne Gebiete betreffen. Wir haben vorher schon gesagt, in Österreich sind es in erster Linie Naturschutzgebiete oder ich glaube Natura 2000 Gebiete, also eh schon von vornherein dem Umweltschutz zugeteilte Gebiete. Jetzt mal ein bisschen einfach formuliert, aber das heißt, die EU kann jetzt auf einmal daherkommen und sagen, dein Feld brauche ich jetzt. Oder wie kann man sich das ein bisschen konkreter vorstellen?
Na, also dass da quasi auf der Karte die Felder eingezeichnet werden, die jetzt dann wegkommen sozusagen, das ist nicht so, das alles soll freiwillig passieren. Es wird jetzt auch in den nächsten 2 Jahren Zeit sein, dass alle Länder so einen Plan machen, wo man sich anschaut, was sind überhaupt die Gebiete, die da in Frage kommen, wo gibt es vielleicht ein Feld oder ein Waldstück, das nicht mehr so viel abwirft und dafür in Frage kommt. Da werden hoffentlich, also sollten alle eingebunden sein, die da auch betroffen sind.
Und trotzdem wehren sich gerade die Bundesländer oder die politischen Verantwortlichen in den Bundesländern. Die haben sich nämlich anfangs gesammelt gegen das Gesetz ausgesprochen. Mittlerweile sind Wien und Kärnten ausgeschert. Auf dieses politische Hickhack will ich jetzt gerade gar nicht eingehen. Mich interessiert eigentlich das Argument dahinter. Was haben die Bundesländer gegen Umweltschutz?
Naja, wenn du sie fragst, haben sie eh nichts dagegen. Es ist eher so die Argumentation, dass man eh schon viel macht für den Umweltschutz und das nicht braucht, weil es quasi mehr Aufwand, mehr Bürokratie mit sich bringt. Was ein bisschen dahinter steckt, ist wahrscheinlich die Angst, Macht und Kompetenzen zu verlieren. Weil in Österreich ist es ja so, dass Naturschutzthemen Ländersache sind. Aber wenn da jetzt ein EU-Plan kommt, ein neuer, dann kann es natürlich, also besteht die Angst, dass da auch Kompetenzen weggenommen werden.
Ja, aber ist das nicht sehr kleinkariert gedacht? Ich meine, der Härte formuliert.
Könnte man so ausdrücken. Es ist auch so, also das hat mir jetzt gerade tatsächlich vorher eine BOKU-Professorin in einem Interview gesagt, dass dieser Aufwand, dieser bürokratische Aufwand, den so viele fürchten, einfach genau aus diesem Grund, weil wir eben so ein föderalistisches System haben, weil jedes Bundesland ihren eigenen,
die eigene Suppe kocht,
genau, dass daher auch sehr viel, viel Aufwand entsteht, der vielleicht gar nicht sein müsste. Also es wäre, meiner Meinung nach, könnte man durchaus da mal drüber nachdenken, ob das auch in Zukunft so gescheit ist.
Und vielleicht Kompetenzen hergeben. Was bringt denn so ein Gesetz eigentlich aus wirtschaftlicher Sicht? Wir reden jetzt immer nur von Umweltschutz und die Wirtschaft sagt, lässt immer ein bisschen mitklingen, ja, it's nice to have. Ja, abgesehen davon, dass wir auf eine katastrophale Erderwärmung zusteuern. Aber trotz allem ist das irgendwie, schwingt das immer so als Argument mit. Aber profitieren nicht auch die Industrie und die Wirtschaft von einer besser funktionierenden Umwelt?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt da so eine Berechnung vom World Economic Forum, die davon ausgehen, dass einfach die Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung in Gefahr ist, dadurch, dass wir diese Biodiversitätskrise, die ja wirklich gravierend ist, haben. Und das kann man sich ganz bildlich vorstellen. Industriebetriebe brauchen sauberes Wasser, die Landwirte brauchen die Bienen, wie du vorher gesagt hast, um ihre Pflanzen zu bestäuben. Das alles ist derzeit ja in Gefahr, kann man nichts anders sagen. Und es wird ja auch immer die Kosten dieser neuen EU-Verordnung ins Treffen geführt. Da schwirrt so eine Zahl von 150 Milliarden Euro, die das Ganze in der EU kosten soll, im Raum. Es gibt aber Berechnungen, unter anderem von der EU-Kommission, die besagt, dass jeder Euro, den man da investiert, einfach 12-fach zurückkommt, also für Mehrwert für die Wirtschaft und für das Land.
Von gesundheitlichen Aspekten mal ganz abzusehen. Wenn ich jetzt, ich habe das jetzt zwar nicht berechnet, aber ich sage mal mit ein bisschen Hausverstand, wenn es der Umwelt besser geht und der Gesundheit besser geht, kostet das auch weniger dem Gesundheitssystem.
Genau, ja, ganz sicher. Und was man da auch noch dazu sagen muss, wieder zurück zum Klimawandel, weil das ja natürlich da auch darauf abzielt, diese Schäden sind ja auch enorm. Die kann man teilweise, weiß man ja noch gar nicht, was da auf uns zukommt. Und wenn wir da die ein bisschen eindämmen können, ist das natürlich auch positiv.
Wir haben jetzt natürlich die Diskussion, dass jetzt rechtens war, dass die Klimaschutzministerin für das Gesetz abgestimmt hat. Da geht es doch in die Politik rein. Ist dieses Gesetz nicht Teil von diesem großen EU-Green Deal, über den schon vorher abgestimmt wurde, und hat da nicht eigentlich die ÖVP mitgestimmt?
Ja, tatsächlich ist das so. Da hat die österreichische Regierung schon vor einigen Jahren abgestimmt, dass wir diesen Green Deal bekommen. Das haben sie offenbar vergessen.
Oder vielleicht, wenn es eben jetzt um ganz konkrete Vorgaben geht, wollen sie sich vielleicht dann doch nicht so dran halten, oder es ist halt schwieriger, dann Dinge umzusetzen. Was würde denn passieren, wenn sich Österreich jetzt nicht an das Gesetz hält? Gibt es dann Strafen?
Also in dem Gesetz selber ist da jetzt noch nichts Genaueres festgelegt, aber ja, man kann davon ausgehen, dass wenn ein Land sich da völlig querlegt und nichts tut, dass da durchaus Strafzahlungen auf Österreich zukommen können, ja.
Und wie will man die Einhaltung des Gesetzes überhaupt messen?
Ja, das ist ganz witzig. Da gibt es ein paar so Indikatoren, die da herangezogen werden, je nach Punkt natürlich, aber ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Und bei den Agrarflächen zum Beispiel, ob die jetzt wieder eine biologische Vielfalt haben, eine intakte, wird der Feldvogelindex herangezogen. Also da wird dann geschaut, wie viele Vögel da jetzt wieder herumzwitschern, und auch Schmetterlinge ist einer dieser Indikatoren. Im Wald sind das dann die Waldvögel, aber auch wie viel Totholz herumliegt oder ob die Wälder sehr zersetzt sind oder eben quasi größere, zusammenhängendere Gebiete auch umfassen. Also dieses Schmetterlingszählen, was dann manchmal ein bisschen polemisch herangeführt wird, das stimmt auch durchaus. Also das ist aber also gerade die Vögel, ein ziemlich guter Indikator dafür, ob ein Gebiet intakt ist oder nicht.
Gut, danke, Theresa.
Gerne.
Und damit verabschieden wir uns. Wenn Sie noch mehr Details zum Renaturierungsgesetz wissen wollen, dann kann ich Ihnen auch unseren Klimapodcast vom 17. Mai empfehlen. Dort sprechen Matthias Auer, Theresa Wirth und Christine Meyerhofer noch mehr im Detail darüber. Mein Name ist Eva Winreuter. Danke fürs Zuhören und bis bald.